Guten Morgen und tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Heute gleich schon verbunden mit dem Hinweis, dass wir wiederkommen werden. Am letzten Augustsonntag, um genau zu sein, am 27. August. Bis dahin Sommerpause.
Ach nee, lieber Herr Wittke, Sie wissen schon, dass wir noch nicht bei der Verabschiedung sind, oder?
Ja, das ist schon klar. Aber die Leute wissen ja auch noch gar nicht, wer Sie überhaupt sind. Ich habe Sie auch noch gar nicht vorgestellt und begrüßt. Entschuldigung dafür. Guten Morgen, Bischof Christian Stäblein.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und ich würde sagen, bevor wir Tschüss sagen, sagen wir erstmal Hallo und Guten Morgen.
Gerne.
Und wir sagen, wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ich wollte jetzt auch gar keine schlechte Stimmung machen, wenn ich sage, dass wir in die Sommerpause gehen, aber eben darauf hinweisen, dass wir, also wer jetzt am nächsten Sonntag und die Sonntage drauf zwischen 10 und 11 Uhr einschaltet, weil der Gottesdienst im Gespräch erwartet, nicht überrascht ist und womöglich denkt, oh, die haben jetzt irgendwie aufgehört damit. Macht ja auch keinen Sinn, wenn wir hier jetzt ein Schild an die Studiotür hängen, ne, Herr Bischof? Kommen Ende August wieder, sieht ja keiner. Und jeden Sonntag jetzt auch hier erzählen, also eigentlich würden Sie jetzt Gottesdienst im Gespräch hören, macht auch keinen Sinn.
Alles gut, das anzukündigen ist ja auch richtig, aber lassen Sie uns jetzt anfangen. Ja. Denn auch heute steht der Sonntag unter einem spannenden Motto-Thema, nämlich, passender geht's eigentlich nicht, Taufe. Der sechste Sonntag nach Trinitatis, den wir heute feiern, ist im Kirchenjahr der Sonntag von der Taufe. Jesu Taufe, Taufen überhaupt, Gottes Bund mit den Menschen, wenn ich das Thema aus der Taufe nochmal anders formuliere. Gottes Beziehung mit dir, mit mir. Wir werden einen Text aus dem Alten Testament hören, aus dem Buch des Propheten Jesaja, ein ganz,
das klingt interessant, aber Sie preschen jetzt schon ganz schön richtig nach vorne, also als würde jetzt gleich die Bibelstelle schon kommen, aber vorher möchte ich noch was anderes mit Ihnen teilen und auch fragen. Ich bin nämlich noch voll der Eindrücke. Ich bin gestern auf dem Konzert von Bruce Springsteen, the Boss Springsteen gewesen, meinem großen Musikhelden. In Hamburg hat er gespielt, im Volksparkstadion. Und ich könnte jetzt noch ewig und drei Tage vorschwärmen, wie großartig es gewesen ist. Aber warum ich das überhaupt jetzt hier anspreche? Mir ist aufgefallen, mir ist schon häufiger dieser Gedanke gekommen, aber gestern auch schon wieder aufgefallen. Sind Rockkonzerte, Herr Bischof, die Gottesdienste unserer Zeit? Also weil, ich meine, er hat das Gute in uns Menschen beschworen regelrecht. Seine Songs sind teilweise, für mich zumindest, wie Predigten. Die haben alle eine echt gute Botschaft oder sind Dokumente der Zeit. Er hat sich auf die Knie geworfen, die Hände in den Himmel gereckt. Und natürlich haben wir auch alle zusammen mitgesungen, wie in der Kirche. Also ich sogar noch lauter als in der Kirche. Aber da gibt's schon Ähnlichkeiten, oder?
Also Ähnlichkeiten, na klar. Das ist ja auch bei Sportereignissen so und bei der Musik ist das nochmal mehr so. Musik ist ja eine Himmelsgabe und das beschränkt sich nicht auf die klassische Kirchenmusik. Das ist mir ganz wichtig. Das liebe ich ja auch an unseren Gottesdiensten im Gespräch, so ganz andere Musik. Am Ende kommt es natürlich immer darauf an, was rückt in die Mitte. Dreht sich alles um uns? Ist es gar ein Tanz ums goldene Kalb, um mich, um Geld? Da kommt es dann schon sehr drauf an, was rückt in die Mitte. Und wenn Sie jetzt erzählen, Bruce Springsteen, das ist wie ein Gebet, das ist das Beschwören von dem Guten. Und ich bin kein Bruce Springsteen-Experte, aber ich höre das gerne. Ja, das hat natürlich was sehr von dieser Himmelsmacht.
Und also das ist ja auch immer sehr Geschmackssache. Aber ich mag schon einfach mal behaupten, also Rammstein haben gestern hier in Berlin gespielt. Ich war eben nicht dabei, weil ich ja in Hamburg gewesen bin, habe aber auch persönlich jetzt kein Interesse, jetzt heute hinzugehen oder am Dienstag. Ich behaupte mal, das sind andere Konzerterlebnisse.
Ja. Also Rammstein ist natürlich jetzt nochmal was ganz anderes an der Stelle. Gut, dass Sie es erwähnen. Ich bin überhaupt kein Experte für Musik, auch nicht für die Rammstein-Musik. Aber was ich höre und jetzt in den letzten Wochen wahrgenommen habe, was da an schrecklichem Missbrauch, jetzt unabhängig von der Musik, nehme ich mal an, passiert. Das ist furchtbar, das ist grenzüberschreitend und verletzend. Das verurteilen wir und das muss auch aufgeklärt werden. Aber da sind wir jetzt bei einem anderen Thema.
Ja, das ist ein anderes Thema. Aber so diese Art und Weise miteinander innerhalb einer, wie heißt es so schön, glaube ich, Sinngemeinschaft, irgendwie etwas zu feiern, etwas zu preisen, das erinnert mich schon irgendwie an etwas Gottesdienstliches.
Auf jeden Fall. Musik soll und kann und will immer wieder den Himmel öffnen. und nicht die Abgründe.
Ich kann für meine Person durchaus sagen, dass mich Musik und da auch ganz bestimmte Songs durch schwierige Lebensphasen und Lebenskrisen, ja, regelrecht manchmal durchgetragen haben. Manchmal, weil der Text mich sehr angesprochen hat oder einfach auch die Melodie, im besten Fall beides. Mhm. Also für mich kann ich sagen, das hat mir mehr geholfen, solche Songs, oder ist mir näher gewesen, als dass ich jetzt die Bibel aufgeschlagen hätte oder ein Kirchenlied angestimmt hätte.
Das kann ich gut nachvollziehen. Und da würde ich jetzt auch gar keine falschen Konkurrenzen aufmachen zwischen Kirchenlied und anderen Liedern. Es ist gut, wenn wir Worte, wenn wir Weisen, wenn wir Melodien finden, die uns aus uns heraustragen, wo wir uns sozusagen tragen lassen können. Ich konnte früher ungeheuer viele Texte und Lieder von Hermann van Veen auswendig. Ah, im Grunde kann ich das natürlich immer noch auswendig, auch wenn ich es nicht mehr so oft für mich innerlich abrufe. Auswendig ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es die Möglichkeit schafft, dass mich etwas trägt, weil ich nicht erst überlegen muss, sondern es ist einfach da, by heart, sagen ja die Engländer zu auswendig, durch das Herz, aus dem Herz, by heart. Lieder wohnen da am ehesten, und also ist es gut, wenn es gute Lieder sind, die da wohnen, gute Melodien, die vom Leben erzählen, die staune, wie viel die modernen Texte sich dann auch wieder an der Bibel oder an Kirchenliedern orientieren. Und,
stimmt.
Und dann ist es auch wieder nicht schlecht, wenn man das eine oder andere Kirchenlied auch im Kopf hat.
Urlaub, Urlaubszeit, ja. Reisezeit. Herr Bischof, schauen Sie im Urlaub eigentlich mehr in die Bibel oder ein bisschen weniger als sonst im Alltag? Weil Sie schauen ja von Berufs wegen, denke ich mal, zumindest sowieso schon immer recht häufig in die Bibel. Wie ist es im Urlaub?
Doch eher weniger, weil ich ja keine Predigten vorbereite im Urlaub. Und das ist oft für mich der Hauptzugang in der Woche, dass ich ganz viel in der Bibel lese, die Predigten, die ich halte, und die biblischen Worte, ohne die eine Predigt ja gar nicht sein kann. Urlaub ist da eine Unterbrechung, aber es ist keine Pause im Spirituellen und auch nicht im Lesen. Im Gegenteil, ich lese im Urlaub viel mehr, nämlich all die Romane, die ich über das Jahr mir gekauft habe, aber dann doch nicht gelesen habe, weil ich es nicht geschafft habe. Und dann freue ich mich drauf, im Urlaub kann ich das lesen.
Wir schauen jetzt auf jeden Fall in die Bibel. Hier kommt die Bibelstelle für den heutigen Sonntag.
Ich hatte ja schon angekündigt, ist der Sonntag von der Taufe, vom Bund Gottes mit den Menschen. Also in der Bibelstelle jetzt geht es um den lebenslangen Bund Gottes. Das Alte Testament kennt ja nicht die Taufe, sondern andere Zeichen des Bundes. Aber immer geht es eben um das enge Verhältnis von Gott zum Menschen. Und da gibt es bei Jesaja, beim Propheten, genau genommen schon beim zweiten Jesaja, also beim zweiten, der so genannt wird, da gibt es ganz berührende Zeilen im 43. Kapitel des großen Buches von Jesaja. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe.
Da muss ich so ein paar Sachen nachfragen, tatsächlich. Wer spricht da?
Oh, wer spricht da?
Ja.
Der Prophet Jesaja. Aber er spricht natürlich das, was Gott ihm gesagt hat.
Okay, also ich. Also
fürchte Gott, also, dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieses Ich ist Gottes Stimme, so wie sie an Jesaja gesagt ist.
Nächste Frage. Ja. Wie oft kommt in der Bibel der Satz, fürchte dich nicht vor?
Oh, das ist eine gute Frage. Das
haben Sie mal nachgezählt?
Nee, habe ich nicht. Aber Sie haben völlig recht. Es kommt immer an ganz zentralen Stellen vor. Ne?
Also, und es kommt an mehreren Stellen vor,
ja,
oder?
Naja, nehmen wir Weihnachten. Ne? Fürchtet euch nicht. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist vielleicht die berühmteste. Kommt an ganz vielen Stellen vor. Mhm. Ist vielleicht, jetzt wo Sie es ansprechen, eine der Grundbotschaften, fürchte dich nicht. Weil aus dem Getragensein Gottes kommt dieses Moment, dass wir haben trotzdem weiter Angst im Leben, natürlich, das gehört zum Leben mit dazu, aber es gibt diese tiefe Botschaft, du brauchst dich nicht zu fürchten, Gott ist dann auch da, wenn du fällst, und trägt dich.
Wer soll sich hier nicht fürchten? Ein Land, Israel?
Ja, das ist gut, dass Sie auch das nachfragen. Das ist auch ein politischer Text. Ich habe ja gesagt, es geht um den Bund Gottes mit seinem Volk, mit Israel an dieser Stelle. Und das ist ein Wort, das an das Volk Israel gesprochen ist, als es im Exil ist. Also so halbes Jahrtausend vor Christi Geburt in Babel, in Babylon. Und jetzt mit der großen Hoffnung auf Rückkehr in das eigene Land wird dieses Wort gesagt, fürchte dich nicht, du Volk, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und das ist die Ankündigung der Rückkehr, das Ende des Exils. Das ist ein ganz politischer Text, deswegen auch diese späten Verse Norden, Süden, Osten, Westen. Ich werde sie alle wieder zusammenrufen. Und wenn ich das jetzt von der historischen Situation wieder wegnehme, ich finde das so eine wunderbare Vorstellung, dass die Rettung, die Gott hier verheißt, eine ist, die etwas mit Sammlung und Zusammenkommen und wieder Gemeinschaft werden können und wieder eins werden können zu tun hat. Eins in dieser ganzen Vielfalt, aber eben doch etwas Versöhnendes über all die, ja, die so oft im Leben, wir so oft uns verstreut und verloren vorkommen.
Ich merke an mir, dass wenn ein Land angesprochen wird, ich Schwierigkeiten habe oder nicht so leicht das für mich irgendwie annehmen kann. So, also spricht das jetzt mich persönlich an? Darf ich mir das aneignen? Fürchte dich nicht, Thorsten. So, du als Individuum musst dich auch nicht fürchten. Und ich überlege dabei, ob das auch ein Zeichen dafür ist, dass ich mich eigentlich in einer Gemeinschaft schon geborgen fühle. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich zerrissen fühlen würde in einer Gesellschaft, in einem Volk, dann würde ich vielleicht da viel mehr mitgehen können, weil ich mir auch wünschen würde, oh, wir als Volk wieder vereint, das wäre ja toll. Mhm. Aber dieses Gefühl kommt bei mir gar nicht auf.
Das würde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht mit hineinnehmen. Dann würde ich eher sagen, da müssen wir die Situationen auch unterscheiden. Ich glaube, es ist aber die große Kraft der biblischen Worte, dass sie dieses Oszillieren, also dieses Verwischen sozusagen zulässt zwischen der Rede an eine Gemeinschaft und der Rede an den Einzelnen. Mhm. Und dass wir uns genau in dieser Rede an die Gemeinschaft auch als Einzelne wiederfinden können und dass diese Rede an die Einzelnen von Gott am Ende auch genau so gemeint ist. Es gibt auch da wieder noch einen zweiten schönen Satz. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Also da wird diese Sache mit dem Namen wieder aufgenommen. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich finde, der Name ist gerade dieses Moment, wo es so ineinander übergeht. Der Name der Gemeinschaft und der Name des Einzelnen da drin. Dieses Wort, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ist ja eines, das fast am stärksten sozusagen Menschen trägt in Taufe und Beerdigung, weil es nochmal diese Verbindung von Gott nimmt den Tod schon einmal für mich vorweg und ist dann in dieser Zusage da im Sterben der zu sein, der sagt, ich rufe dich bei deinem Namen, ich nehme dich zu mir. Also da wird aus dieser politischen Hoffnung, die in diesem Text drin steckt, eben auch eine ganz individuelle, eine, die durch das Sterben und den Tod trägt und die damit ja dann auch wieder eine ist, die ganz politisch ist, weil dass der Tod nicht das letzte Wort haben soll, dass diese Rettung Gottes viel stärker ist am Ende, dass sie uns alle einzeln trifft, aber dadurch eben auch uns alle miteinander und dass das etwas für unser Zusammenleben bedeutet, dass wir den Todesmächten dieser Welt auf diese Weise ganz anders begegnen können, da steckt für mich alles in diesem Text mit drin.
Zusatzfrage. Sie sagten das am Anfang, das hat mit dem Text direkt nichts zu tun. Sie sagten das am Anfang so in einem Nebensatz, aus dem zweiten Jesaja. Ja. Das ist der zweite, der Jesaja genannt wurde.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist mir gar nicht bewusst. Es gibt also zwei unterschiedliche Menschen, die Jesaja heißen. Ich dachte, das wäre immer ein Jesaja und der hat eben mal ein Buch geschrieben und hat auch mal ein zweites Buch geschrieben.
Eine gute Frage. Also wir haben ein großes Buch des Propheten Jesaja in der Bibel. Das hat über 60 Kapitel. Und wenn man das dann liest, und das ist jetzt schon seit Jahrhunderten so, dann haben die Bibelforscher immer mehr festgestellt und gesagt, das sind eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Situationen, die da vorausgesetzt sind. Und da kann man schon eher sagen, es gibt einen ersten Jesaja, das sind so die ersten 39 Kapitel dieses Buches. Das sind Worte, die vor diesem weggeführt werden ins Exil gesprochen sein müssen. Und dann gibt es diesen sogenannten zweiten Jesaja, das sind einfach Texte sozusagen aus der Schule. Das sind Worte aus diesem Exil heraus, aus dieser Schule Jesajas sozusagen, die den gleichen Namen für sich in Anspruch genommen haben, aber ganz deutlich eine andere Situation meinen. Und ich glaube, auch das ist wieder sehr wichtig, dass wir bei der Bibel begreifen, das sind Worte, die immer in ganz bestimmte Zeiten hineingesprochen sind und wo ich mich dann mit denen, die vorher etwas gesagt haben in einer anderen Zeit und ich sag's jetzt anders, mit denen identifiziere ich mich bis dahin, dass ich den Namen nehme und weitertrage, bei deinem Namen gerufen.
Kann also eine andere Person oder sogar andere Personen gewesen sein, ja, die das geschrieben haben.
Aber ja.
Und nein, es hat nichts damit zu tun, dass wir nach der heutigen Sendung erst einmal mit Gottesdienst im Gespräch in die Sommerpause gehen. Aber ich finde, Urlaubszeit, Reisezeit, die Schulsommerferien haben letzte Woche begonnen. Das ist jetzt einfach Thema, Herr Bischof. Und an dieser ganzen Reisebranche, da hängen ja weltweit so viele einzelne Schicksale. Die Menschen, die verreisen, aber auch die vielen, vielen Menschen, die einen angenehmen Urlaub überhaupt erst möglich machen. Die arbeiten für unser Wohlbefinden. Vom Piloten über den Reisebusfahrer, in den Hotels, die Angestellten, in den Restaurants, bis hin zu den Menschen, die ohne Jobbezeichnung am Strand irgendwelche Sachen verkaufen oder kleine Armbänder in den Fußgängerzonen, den Touristinnen und Touristen aufdrängen. Und auch die haben ihre Geschichte. Und sie wohlwollend zu bedenken, ich finde, das darf auch in eine Fürbitte. Und zu der kommen wir jetzt.
Ja. Gott, wir bitten dich, reise mit. Sei Wärme und Licht, auch da, wo die Erwartungen überborden und Menschen enttäuscht sind. Öffne genau da das Gesicht deiner Nähe. Gott, wir bitten dich, reise mit, wo das Losfahren schwerfällt und wo das Zurückkommen Angst macht. Sei ein Anfang und Ende und öffne das Gesicht deiner Nähe mittendrin. Gott, reise mit, halte die Seele, wo wir sie baumeln lassen, schwinge mit uns, atme in uns und bleibe. Bei allen, die nicht reisen wollen oder können oder dürfen. Sei in den Krankenhäusern, sei bei den Durcharbeitenden, sei bei den Diensthabenden, auch im Urlaub. Wir danken dir für alle, die sich darin mühen, dass Menschen gute Auszeiten haben können. Wir bitten dich, reise mit, fliege mit, sei da. Wir danken dir, dass du uns in diese Welt gestellt hast, dass du uns Kraft schenkst, Zeit. Und wo sie weicht, die Kraft, sei du in aller Schwäche machtvoll da.
Amen. So, und jetzt käme eigentlich der Segen, Herr Bischof, aber eigentlich brauchen wir doch gar keinen Segen, oder? Wir sind doch schon gesegnet, dass wir überhaupt so intensiv über Urlaub und Verreisen sprechen und nachdenken können, weil ich meine, um die Ecke herrscht immer noch Krieg. Oh ja. Da kämpfen tagtäglich Menschen ums Überleben und wir kämpfen um die Frage Halbpension oder Vollpension, all inclusive oder Individualreise. Ja, doch, in so einer verrückten Welt brauchen wir unbedingt einen Segen.
Ja, gut, dass Sie das erinnern. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sagen Sie, Herr Bischof, hatte ich jetzt eigentlich schon erwähnt, dass wir jetzt erst einmal Sommerpause machen, also die nächsten Wochen?
Ja, ich denke, das hatten Sie zur Genüge.
Hatte ich es auch gesagt, dass wir Ende August, also am 27. August, um genau zu sein, wiederkommen?
Ja, auch das hatten Sie.
Ja, das ist ja gut. Dann muss ich das ja nicht nochmal sagen. Nee. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer, Herr Bischof.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Einen gesegneten Sommer mit Auszeit und allem, was dazu gehört.
Ja. Das, glaube ich, haben sich jetzt auch an nicht nur mich gerichtet.
So ist es.
Sondern genau das wünsche ich Ihnen auch. Kommen Sie gut durch den Sommer. Weiterhin gerne auch mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso.